Ich war schon vorne, deswegen ist es ein bisschen komisch, wenn ich euch jetzt einen guten Morgen wünsche. Ich war schon einmal da, haben es schon gesehen. Ich lade euch ein, wieder ins Matthäus-Evangelium zu gehen. Einmal mehr das 10. Kapitel aufzuschlagen. Ich möchte den Text vorlesen. Ich würde ab Vers 26 nochmal lesen. Und ich lade euch jetzt ein, einfach nochmal mit mir aufzustehen, während ich das lese. Und dann würde ich gerne noch einmal beten. Und dann dürft ihr euren Stuhl euch bequem einrichten und zuhören. Lasst uns lesen, Matthäus 10, ab Vers 26. Fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Was ich euch sage in der Finsternis, redet im Licht, und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft aus auf den Dächern, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag, in der Hölle. Werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen, ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht. Ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen. Vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer mich aber vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich vor meinem Vater, der in den Himmel, werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Lasst uns beten. Wir haben dein Wort lieb, Herr, weil es gut ist, weil es wahr ist und weil es von dir ist. Wir leben hier in einer kaputten und einer gefallenen Welt, in der so vieles falsch, verlogen, böse ist. Und da ist es uns umso kostbarer, dass wir dein Wort haben dürfen. Danke dir dafür, dass du es uns gibst. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir es heute recht verstehen, recht einordnen dürfen, aber nicht nur verstandesmäßig, sondern dass unser Herz dadurch bewegt wird, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest, warum du diese Worte hier in dein heiliges Buch mit aufgenommen hast. Lass es uns begreifen, lass es uns verstehen. Und lass du unser Leben zu deiner Ehre sein. Darum bitten wir dich. So wie wir gesungen haben, so wollen wir es auch jetzt erbitten und wollen es auch später leben. Schenk du das, Herr. Amen. Amen. Für die, die vielleicht nicht ganz oder die vielleicht mit den Gedanken erst ein bisschen abgeholt werden, müssen wir beschäftigen uns heute mit Vers 32 und Vers 33. Das heißt, letztes Mal haben wir Vers 29 bis 31 angeschaut und jetzt sind wir mit diesen zwei letzten Versen. Ich habe den Abschnitt ein bisschen größer gefasst, damit wir immer wieder auf den Zug aufspringen und wieder richtig im Geschehen mit drin sind. Sonst sind wir immer in dieser Gefahr und das ist, ja, habe ich manchmal den Eindruck auch, selbst wenn man Kommentare oder was liest, dass man immer in der Gefahr ist, zu vergessen, was eigentlich davor war. Dass man das abkoppelt. Und bei mir in der Vorbereitung habe ich einen extra Teil, wo ich dann immer wieder versuche nachzudenken, wie fügt sich denn das hinein? Wie hängt das zusammen? Wie puzzelt sich denn das zusammen? Damit wir nicht irgendwie falsch abbiegen, weil das ist die allergrößte Gefahr, dass man das übersieht, was der Zusammenhang ist, und dann kommt man da irgendwo ganz, ganz komisch raus. In diesem Sinne wollen wir uns jetzt mit Vers 32, 33 befassen. Wir werden noch ein bisschen darauf kommen, wie das auch mit dem Rest zusammenhängt. Ich hoffe, dass es euch klarer leuchten darf später. Aber mich interessiert es echt, wie ihr das gehört habt, diese letzten zwei Verse, oder wenn ihr sie lest, auch wie ihr sie lest. Ja, man kann es so unterschiedlich lesen. Ich lese noch einmal vor, dann wisst ihr vielleicht, was ich meine. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Boah, das ist... Wie klingt das für euch? Sagt ihr schon, wir sind getröstet, wir können nach Hause gehen. Was macht es mit euch? Was prägt sich am tiefsten ein, wenn man so das erste Mal liest? Oh, verleugnen, oder? Das ist das, was zuerst hängen bleibt. Das ist das, was uns zuerst, vor den Menschen verleugnet, vor den werde ich auch verleugnen. Das ist krass. Ist auch, ohne Frage. Aber man ist in der Gefahr, wenn man sich zu sehr auf eine Sache stürzt, dass man das andere vergisst. Dass man das andere nicht mehr sieht. Und wir wollen uns jetzt die Zeit einfach nehmen, eins nach dem anderen, Stück für Stück, das anzuschauen. Diese Verse, die sind sehr, sehr ähnlich. Das ist ein Parallelismus, kann man sagen. Das heißt, was parallel ist, wisst ihr ja, zwei Dinge, die laufen nebeneinander, aber die laufen nicht übereinander. Das heißt, sie sind nicht 100% ein und dasselbe, sondern sie laufen nebeneinander. Ja, sie laufen so parallel. Wir sehen hier, dass große Teile von diesen zwei Versen sind gleich. Ja? Da geht es um einen Einzelnen erstmal, um einen einzelnen Menschen. Dann geht es um mehrere Menschen, vor den Menschen heißt es. Dann geht es um den Vater im Himmel. Dann geht es um Jesus. Und ganz viel ist hier ähnlich. Die stärkste Unterscheidung, die wir haben, die ist das Verb. Das Tunwort, können wir sagen. Einmal handelt es sich hier um das Bekennen und einmal um das Verleugnen. Was heißt es hier? Was ist mit dem Bekennen gemeint? Bekennen, das bedeutet eigentlich, ganz wörtlich übersetzt würde es gleich sagen, gleich reden bedeuten. Das Gleiche sagen. Ja? Das kennen wir zum Beispiel anhand von einem Bekenntnis. Ja? Wir haben ein Bekenntnis, da schreibt man ganz viele verschiedene Glaubenswahrheiten auf. Und dann kann man sagen, wenn ich mich zu diesem Bekenntnis bekenne, dann rede ich sozusagen genauso wie dieses Bekenntnis. Also man kann sagen, ich bejahe es, ich bestätige es. Ja? Und so kann man sich nicht nur zu bestimmten Wahrheiten oder Ausdrücken bekennen, sondern man kann sich auch zu Personen bekennen, zu anderen Menschen, zu einer Beziehung bekennen. Sie bejahen, sie bestätigen, zu sagen, jawohl, so ist es, so wie du gehört hast. Ich bin mit der Miri verheiratet, so wie du gehört hast, ich bekenne mich dazu. Ich bestätige es, ich bejahe es. So, und jetzt haben wir eine Situation. Die Beziehung, um die es hier geht, ist, ein Einzelner, hier heißt es, Jesus sagt, beschreibt es so, jeder nun, der sich vor den Menschen bekennen wird zu mir. Ja? Es ist ein Einzelner und der andere, um den es hier geht, das ist Christus. Und die Situation, die wir hier haben, ist aber nicht die, dass der zu Hause sitzt im stillen Kämmerlein und dann zu Jesus spricht und sagt, ja, ich bekenne mich zu dir, sondern es ist vor einem Publikum hier. Oder in irgendeiner Form heißt es hier vor den Menschen. Ja? Wer mich bekennen wird, vor den Menschen. Das heißt, da sind Leute da, denen gegenüber das geschieht. Das geschieht nicht in einer direkten Form, sondern das ist wie eine Dreiecksbeziehung, können wir sagen. Ja? Hier ist, bin ich, hier ist der Herr und hier sind die anderen. Und die Menschen wollen jetzt etwas wissen. Die wollen wissen, wie sieht es denn da aus mit Jesus und mit dir? Ist da was? Und es kann nicht unbedingt, muss nicht unbedingt sehr gemütlich immer sein. Dieser Ausdruck vor den Menschen, über den sind wir schon einmal gestolpert, in Vers 17. Ganz bisschen zurückgehen, und dann schaut mal, was dort geschrieben steht, was Jesus sagt. Matthäus 10, Vers 17. Hütet euch aber vor den Menschen. Passt vor den Menschen auf. So, also, wenn wir naiv sind, dann würden wir einfach sagen, okay, alle Menschen meinen es gut mit uns, kein Problem. Aber Jesus warnt uns eingangs von diesem Abschnitt und sagt, passt auf, die meinen es nicht gut mit euch. Passt, also nicht alle natürlich, aber es gibt genügend Leute, die es auch nicht gut meinen. Das heißt, wenn auch Jesus jetzt wieder hier von den Menschen so allgemein spricht, dann sind hier mehr die Leute im Blick, die es tatsächlich nicht unbedingt gut meinen mit uns. Die das vielleicht nicht unbedingt gut finden, wenn wir sagen, wir gehören zu Jesus. Ihr habt gesehen, in dem ganzen Abschnitt geht es um diesen Hass, der den Jüngern entgegenschlagen wird. Hier geht es darum, dass sie sogar ihr Leben lassen, unter Umständen, für Jesus. Es kann sehr, sehr weitreichende Folgen haben. Also wir haben eine Situation hier, die nicht irgendwie neutral ist, wo man in einer Gesprächsrunde sitzt, ja, an wen glaubst du so? Ja, okay, ich glaube an Allah, ich glaube an Mohammed, der glaubt an den. Ich glaube halt an Jesus so. Das ist nicht das, sondern hier ist eine Situation mit Druck, wo es wirklich Konsequenzen haben kann. Ähnlich wie vielleicht bei Daniel, oder? Erinnert ihr euch? Als die drei Freunde von dem König Nebukadnezar zur Rechenschaft gezogen werden. Der lässt dort ein großes Bild aufstellen, befiehlt, alle sollen auf ein Signal hin sich hinwerfen, sollen sich niederfallen und dieses Standbild anbeten. Und dann heißt es ab Vers 13, Daniel 3, Vers 13, da befahl Nebukadnezar voller Zorn und Wut, als es ihm überbracht worden ist, Schadrach, Meschach und Abednego herzubringen. Da wurden diese Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar fing an und sagte zu ihnen, ist es Absicht, so jetzt kommt die Befragung, ist es Absicht, Schadrach, Meschach und Abednego, dass ihr meinen Göttern nicht dient, euch vor dem goldenen Bild, das ich aufgestellt habe, nicht niederwerft. Nun, wenn ihr bereit seid, zur Zeit, da ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, Harfe, der Laute und des Dudelsacks und alle Art von Musik hören werdet, hinzufallen, um euch vor dem Bild niederzuwerfen, das ich gemacht habe, so ist es gut. Wenn ihr euch aber nicht niederwerft, dann werde ich euch sofort in den brennenden Feuerofen werfen. Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Er gibt ihnen hier sogar noch mal eine Chance. Sie müssten ihm jetzt eigentlich sogar gar nicht antworten. Interessant, oder? Er fragt sie, ist es Absicht? Habt ihr es echt mit voller Absicht gemacht? Und dann interessant, wie sie ihm antworten. Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sagten zum König Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, König, wird er uns retten oder ob nicht. Es sei dir jedenfalls kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen, Herr. Okay, die Situation ist natürlich ein klein bisschen eine andere, aber ihr versteht, was hat das bedeutet für die? Sie mussten dem Tod ins Auge blicken. Nicht, dass sie tatsächlich gestorben sind, aber sie mussten dem Tod ins Auge blicken. Sie wurden in diesen brennenden Feuerofen geworfen. Genau solch eine Situation kann es werden im Zweifelsfall. Das muss nicht immer so eine Situation sein, aber es kann bis zu so einer Situation kommen. Es ist ein starker Druck damit verbunden. Jetzt ist interessant aber, was wir hier haben. Hier heißt es, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Lesen wir, was für eine Ermutigung da drin steckt. Nehmen wir das wahr. Er sagt hier, jeder, der sich vor den Menschen in so einer Situation des Drucks zu mir bekennen wird, wisst ihr, was ich tun werde? Ich werde ihn bekennen. Wem gegenüber? Wir stehen Menschen gegenüber. Und es kann unangenehm werden. Jesus bekennt wem gegenüber? Dem Vater. Dem Vater gegenüber. Und die Konsequenz davon, dass Jesus bekennt, heißt es, ist es dann einfach so, ja, okay, dann weiß ich Bescheid, Jesus, dass du dich jetzt zu dem bekennst, dass ihr da eine Beziehung habt, okay, gut zu wissen. Ist es so rein informativ? Das hat mit Leben, mit ewigem Leben oder mit ewigem Tod zu tun. Das hat Konsequenzen, wenn Jesus sich zu jemand bekennt. Okay, das ist nicht gut mal zu wissen, mit wem Jesus so verbunden ist. Nein, nein, nein. Das hat ewige Konsequenzen. Und ich glaube, manchmal fehlt uns ein bisschen so abzuspüren, was das bedeutet. Wir denken so, ja, schön, Jesus, dass du dich zu mir bekennen wirst. Schon, danke. Schon schön. Wenn wir ein wenig die Augen zurück oder wenn es fällt uns extrem schwer, ein bisschen nach vorne zu gucken, was uns tatsächlich erwartet, ihr Lieben. Erst recht, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die Gott überhaupt gar nicht kennen. Wisst ihr, was da für Blödsinn über die Lippen oftmals kommt, wenn es um das ewige Gericht geht? Ja, alles klar, dann werde ich erstens, was ich alles aufzuzählen habe, erstens, was ich alles bieten kann, Gott. Und zweitens, ich werde Gott fragen. Ich werde ihm sagen, was soll das alles mit dem Leid? Warum hast du das alles zugelassen? Was weiß denn ich alles? Was sie dann meinen, Gott zu fragen? Wisst ihr, da gab es einen, das war kein Gottloser, das war sogar ein Frommer. Der hat auch so gesprochen, so ähnlich. Hiob. Wir wollen mit großer Ehrfurcht auch das wahrnehmen hier, weil keiner von uns ansatzweise dieses Leid erfahren hat, was Hiob erfahren hat, okay? Er ist hier in einer Situation, wo ich behaupten würde, keiner von uns kann damit reden. Was dieses Leid anbelangt, was dieses irdische Leid anbelangt, was er erfahren hat. Verlust von Besitz komplett, Verlust von Familie komplett und von Gesundheit komplett. Ich weiß nicht, wer sagen will, ich bin da auf genauso. In diesem Sinne sind wir vorsichtig, dass wir hier mit Hiob zu hart ins Gericht gehen. Aber wenn wir Hiob 23 zum Beispiel aufschlagen, spricht er hier so. Und Hiob antwortete und sagte, auch heute ist Widerspruch mein Anliegen. Seine Hand lastet schwer auf meinem Seufzen. Ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finden und zu seiner Stätte kommen könnte. Ich wollte vor ihm den Rechtsfall darlegen und meinen Mund mit Beweisgründen füllen. Ich Ich möchte gern die Worte wissen, die er mir dann antwortet und erfahren, was er sagt. Das klingt eher so ein bisschen, dass Hiob Gott zur Rechenschaft ziehen will und sagen will, was willst du mir dann sagen, was willst du mir dann antworten? Es verwandelt sich bis zum Ende des Buches. Der Herr redet dann mit ihm. Und wisst ihr, was der Hiob dann sagt? Wisst ihr, was er dann sagt? Hiob 40, Vers 3. Ein bisschen verzeihen, wir sind da gerade öfter unterwegs in Hiob. Ich in der Bibel lese, alle, die da mit dabei sind. Deswegen haben wir die letzten Male immer wieder Hiob aufgeschlagen. Ich will euch da immer wieder ermutigen, mit dabei zu bleiben, dabei zu sein. Hiob 40, Vers 3. Da antwortete Hiob dem Herrn und sagte, siehe, zu gering bin ich. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal, ich will es nicht wieder tun. Als er auf einmal wirklich dem Herrn gegenübersteht, da gibt es nichts dem Herrn zu sagen, da gibt es nichts ihm zu erwidern. Wer sind wir? Wer sind wir, dass wir dem Herrn ins Angesicht reden und sagen und so? Und jetzt rechtfertige dich mal. Hallo Mensch, wer bist du denn? Das können wir so lange sagen, solange wir hier auf der Erde sind und solange wir nicht wirklich leibhaftig vor Gott stehen. Aber das... was meinst du? Du würdest auch zum Bundeskanzler gehen und sagen, so, und jetzt rede ich mal mit dir, oder? Ja, und dann begegnest du ihm mal wirklich und dann wirst du aber ganz schnell stumm. Aber wer ist ein Mensch gegen Gott? Wer ist ein Mensch gegen Gott? Und ihr Lieben, diese Situation, die Jesus jetzt hier aufgreift, das ist eine einschüchternde Situation eigentlich. Das ist nicht so Privataudienz mal bei Gott geschwind. Wenn wir Lukas aufschlagen, die Parallele dazu, da wird uns ein bisschen noch das Fenster ein bisschen weiter gemacht. Lukas 12, Lukas 12, Vers 8. Ich sage euch aber, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Es ist uns klar, oder, dass damit nicht allein die Engel gemeint sind, sondern dass da, aber wir sehen, selbst die Engel sind alle mit dabei. Die ganze Schöpfung, die ganze Welt ist mit dabei. Und wir stehen dem Höchsten gegenüber. Und dann, wie Jesus es auch in unserem Text übrigens sagt, das bestätigt es auch nochmal. Wir überlesen das so schnell und ich finde es schade, manche Übersetzungen tun es sogar noch abkürzen. Die sprechen nur vom himmlischen Vater manchmal, manche Übersetzungen. Eigentlich aber finde ich es hier jetzt gut, wie es in der Elberfelder hier steht, nämlich und in anderen auch, keine Frage, aber manche schlucken das. Vers 32, mal zurück in unserem Text, da heißt es, vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Erinnert euch bitte, er ist nicht hier auf der Erde, in dem Sinne, dass er von der Erde ist. Er ist im Himmel. Und er regiert im Himmel. Und es ist der, ihr Lieben, in Vers 28 sind wir uns bewusst, was wir gerade eben noch gelesen haben. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Das ist die ganze Situation. Da ist Gott und er hat alle Macht. Und keiner wird ihm ins Gesicht reden und keiner wird aufmüpfig sein. Niemand wird ein Wort erheben. Dann ist nur noch die Frage, was sagt unser Stellvertreter dann? Was sagt Jesus dann? Und dann ist die herrliche Zusage hier aus Vers 32, dass wir hören werden, wie Jesus sagt, Vater, den kenne ich, der gehört zu mir. das ist meiner. Für den habe ich bezahlt. Nimm ihn aus dem Gericht. Ist das schön? Ihr Lieben, lasst uns das wahrnehmen. Wenn wir hier auf der Erde ein schwaches, kleines Bekenntnis ablegen zu unserem Herrn. So sagt es hier der Text, ja. Er wird uns in einem viel größeren, einem viel wichtigeren Fall vertreten. Und wird sich zu uns bekennen. Wow. Wow. Das ist eine herrliche, eine wunderbare Ermutigung, ihr Lieben, die wir, denke ich, in der Gefahr sind, viel zu schnell zu überlesen, was das bedeutet. Wie schön das ist. Was meinst du, wie du jubeln wirst am Ende, wenn Jesus das tun wird? Wenn er das sagt, den kenne ich, die kenne ich. Wahnsinn. Wahnsinn. Und das müssen wir uns vor Augen halten, wenn wir ehrlich sind. Hätte Jesus eigentlich so objektiv betrachtet, hätte er eigentlich Grund genug, sich vor seinem Vater für uns zu schämen? Jetzt mal so überlegt, oder? Wir sind vielleicht mal in der einen oder anderen Situation, wo wir uns schämen. Für Jesus. Das ist eigentlich völlig irgendwie verkehrt, oder? Müsste nicht Jesus sich eigentlich für uns schämen? Wie viel Sünde ist da? Wie viel Unzuverlässigkeit ist da in unserem Leben? Wie viel Schwachheit? Aber er bekennt sich zu uns. Er bekennt sich vor dem Vater zu uns. Er, der einen Grund hätte, sich zu schämen. Er bekennt sich. Er ist treu. Oh, wie schön, wie gut. Wie schön. Auch in Offenbarung 3 möchte ich euch eine Bestätigung dessen nochmal vorlesen. Offenbarung 3, Vers 5. Wird es sehr, sehr ähnlich noch einmal gesagt. Dort heißt es, wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen. Und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Gewaltig, gewaltig. Wenn du dich vor dem Verfassungsgericht in Deutschland verantworten willst, mach dir keine Sorgen. Im Vergleich zu dem, was hier stattfinden wird. Und sorge da dafür, dass dein Verhältnis, dass deine Beziehung zu diesem Jesus die richtige ist. Nun, lasst uns zum nächsten Vers gehen. Und wir haben hier in diesem ganzen Abschnitt, darauf möchte ich euch hinweisen, das habt ihr bestimmt selber auch schon gemerkt, dass wir so ein gewisses Pendel haben, das so hin und her immer wieder schwingt. Haben wir in diesem Abschnitt nicht wunderbare, nicht herrliche Zusagen bekommen? Es ist doch gerade erst die letzte gelesen, hier in Vers 32. In der letzten Predigt haben wir so viel davon gehört. Sperlinge von den Haaren, die selbst gezählt sind. Davor hatten wir schon, sorgt euch nicht, wenn ihr euch verantworten müsst. Der Heilige Geist wird in euch reden und so weiter. Wir haben eine Fülle wirklich an Zuspruch, an Ermutigung, an Trost. Und dann haben wir natürlich das Pendel, das auf die andere Seite schwingt, wo auch ein ernster Weckruf da ist. Ich will es mal als einen ernsten Weckruf oder eine Ermahnung. Ein Weckruf, würde ich sagen, da ist. Und ich finde es so wichtig, dass wir auch hier jetzt immer die Balance halten. Wenn wir uns nur das eine rauspicken, werden wir schief landen. Wenn wir uns nur das andere rauspicken, werden wir auch schief landen. Deswegen ist es wichtig, Jesus hat das mit Absicht so gemacht. Er hat nicht so gedacht, okay, jetzt paar Streicheleinheiten und jetzt hauen wir wieder. Okay, jetzt war es wieder da ein bisschen zu viel. Jetzt machen wir. Nein, er macht es ganz bewusst, macht er das so. Damit wir weder, weil wir als Menschen, wir sind auch immer, entweder sind wir eingeschüchtert und haben Angst und verkriechen uns, oder wir sind fleischlich und faul und bequem. Das, so sind wir. Das ist unsere Natur. Deswegen macht der Herr das auf diese Art und Weise. Und ich möchte, dass wir da mitgehen und dass wir nicht uns mal irgendwas rauspicken. Weil der Herr meint es gut mit uns. Er meint es definitiv gut mit uns. So, in Vers 33 lesen wir nun: Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird. Da finde ich ein bisschen schade, dass die Elberfelder hier das ein bisschen wegschluckt. Es heißt eigentlich, wer auch immer mich bekennen wird vor den Menschen, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird. Ich rutsche immer hin und her. Sorry. Nochmal. Wer auch immer aber mich vor den Menschen verleugnen wird. So ist es richtig. Das heißt, diese Formulierung, ja, dieses immer oder wer auch immer, das wird ein bisschen hier weggeschluckt, das finde ich ein bisschen schade. Die älteren Übersetzungen, die haben es drin. Ja, das mache ich mal ganz gut, wenn man auf die älteren schaut. Auch. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir, ähnlich wie schon in Vers 32, da heißt es nämlich jeder nun. Es ist interessant, dass Jesus hier nicht exklusiv nur von den Jüngern spricht. Ja? Er spricht hier deutlich allgemeiner. Er spricht hier von allen Menschen. Jeder einzelne Mensch ist hier im Blick. Wer auch immer das sein mag, der Christus verleugnet, heißt es hier, den werde auch ich verleugnen. Was bedeutet verleugnen? Verleugnen ist genau das Gegenteil von bekennen. Ja? Es bedeutet verneinen. Vorher hatten wir bejahen, hatten wir bestätigen. Jetzt bedeutet es verneinen. Bedeutet es abstreiten. Ja? Das Verleugnen ist das genaue Gegenteil. Also das Antonym heißt es, glaube ich. Das Gegenwort. Und Christus sagt ganz klar, wer mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde ich auch verleugnen. Vor meinem Vater im Himmel. Der in den Himmeln ist. Ich weiß nicht, wie geht es euch? Sagt ihr, okay, alles klar, in Ordnung. Oder klingt es für euch unangenehm? Frage direkt an euch, habt ihr Jesus schon mal verleugnet? Habt ihr schon mal so bewusst den Eindruck zu vermitteln versucht, dass ihr Christus nicht kennt? Dass ihr mit dem nichts zu tun habt. Habt ihr schon mal versucht, das zu verschleiern? Ganz ehrlich. Wie schnell passiert es, oder? In einer Situation, wo Druck da ist, wo wir wissen, die anderen werden es nicht gut finden, da ist es nicht viel. Da fehlt nicht viel dazu. Und gerade wenn wir so einen Satz hier haben, dann fällt es uns auch ein, oder? Dass wir da einen schwierigen Fall auch zu behandeln haben in der Schrift, oder? Lasst uns ein bisschen weiter blättern in Matthäus Evangelium, Matthäus 26, Vers 69. Petrus aber saß draußen im Hof. Es trat eine Magd zu ihm und sprach: Auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber in das Torgebäude hinausgegangen war, sah ihn eine andere. Und sie spricht zu denen, die dort waren: Auch dieser war mit Jesus, dem Nazaräer. Und wieder leugnete er mit einem Eid: Ich kenne den Menschen nicht. Kurz nachher aber traten die Umstehenden herbei und sprachen zu Petrus: Wahrhaftig, auch du bist einer von ihnen. Denn auch deine Sprache verrät dich. Er fing an, sich zu verwünschen und zu schwören. Ich kenne den Menschen nicht. Gleich darauf krähte der Hahn. Petrus gedachte des Wortes Jesu, der gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Der ging hinaus, weinte bitterlich. Was machen wir denn jetzt? Eigentlich müssen wir ja hergehen und sagen, Petrus hat Jesus verleugnet, was muss Jesus dann jetzt auch machen? Und es gab einen Kommentar, den habe ich wirklich gelesen, hat gesagt, der ist hingegangen und gesagt, solange Petrus jetzt Jesus hier verleugnet hat, bis zu dem Punkt, da er umgekehrt ist und Buße getan hat, hat Jesus ihn auch vor dem Vater verleugnet und hat gesagt, ich kenne Petrus nicht. Könnt ihr euch das vorstellen? Finde ich krass. Und ich glaube nicht, dass das stimmt. Warum? Aufgrund dessen, was in der Schrift geschrieben steht. Schaut mal, Lukas 22. Und wenn wir das lesen, dann sagt mir, ob ihr der Meinung seid, dass Jesus Petrus in dieser Zwischenzeit verleugnet hat vor dem Vater. Sagt, nee, kenne ich nicht. Petrus, nie gehört. Gehört nicht zu mir. Vers 28, Lukas 22, 28. Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Und ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, das ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich und auf Thronen sitzt, die 12 Stämme Israels zu richten. Jetzt hört, und der Herr sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Was meint ihr? Hat Jesus in der Zwischenzeit gesagt, ich kenne ihn nicht? Oder hat er gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört? Interessant, oder? Ja, aber was hat es denn damit auf sich? Ich meine, die Verleugnung von Petrus, die war nicht so, dass er eine Halbwahrheit gesagt hätte. Versteht ihr so? Nein, ich kenne ihn nicht eigentlich so wirklich. Nicht so. Nicht so halb, nicht so. Guck mal, Jesus hat es ihm vorher angekündigt. Petrus hätte sich vorbereiten können. Okay, ich weiß, es kommt, also dann bereite ich mich vor. Es war mit Ankündigung. Dann vor allen heißt es in Vers 70, in Matthäus 26, 70, heißt es vor allen. Dann heißt es mit einem Eid, mit einem Schwur. Dann in Vers 74 mit einem Fluch sich selbst belegt. Und insgesamt dreimal. Wisst ihr, was es bedeutet, dreimal? Das ist die maximale Bestätigung. Das ist ganz fest. Eine dreifache Wiederholung unterstreicht es aufs Stärkste eigentlich. So, das heißt, die Verleugnung hier von Jesus, von Petrus, die war eigentlich vollkommen, vollständig. Es war nicht so rumgeeiere. Aber wie bringen wir das zusammen mit unserem Text? Das, worüber Jesus hier redet, meint nicht eine einzelne Situation. Okay? Das meint nicht, wer Jesus einmal verleugnet, tschüss. Die wird auch verleugnet werden. Genauso wie es auch nicht meint, wer Jesus ein einziges Mal bekennt, den wird Jesus auch bekennen. Sondern es geht um eine Grundhaltung. Es geht um eine Grundeinstellung, die wir tragen, die wir an den Tag legen. Wisst ihr, da gab es eine Reihe von Leuten, die Jesus toll fanden, oder? Da gab es viele, die Jesus toll fanden. Es gab sogar einige, die fanden ihn sehr interessant. Und ich will euch ein paar von denen vorstellen. Johannes Evangelium zeigt uns einige von denen. Johannes 9. Die alle die wir jetzt hier, von denen wir jetzt hier lesen, was verbindet sie? Sie verbindet, dass sie sich nicht zu Jesus bekannt haben. Zumindest, ja, lass uns das lesen. Johannes 9, Vers 20. Da gibt es ein Verhör. Das ist genau diese Situation vor den Menschen. Und dann heißt es hier über die Eltern von diesem Blindgeborenen, der von den Juden verhört wird. Und der Hohe Rat ruft eben seine Eltern herbei und wollen von ihnen wissen, was hier passiert ist. Dann heißt es in Vers 20, seine Eltern aber antworteten und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist, so da bekennen sie sich zu der Beziehung zum Sohn, zu ihrem eigenen leiblichen Sohn. Und dass er blind geboren wurde. Wie er aber jetzt sieht, wissen wir nicht. Oder wer seine Augen geöffnet hat, wissen wir nicht. Damit haben wir nichts zu tun. Fragt ihn. Er ist mündig, er wird für sich selbst reden. Dies sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Die Eltern machen einen Rückzieher und sagen, nee, also so weit können wir nicht mitgehen. Da sind wir raus. Johannes 12, bisschen weiter geblättert. Dort heißt es folgendermaßen, Vers 42, dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn, doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. So viele haben zu Jesus im Prinzip gehalten, heimlich. Aber sie bekannten ihn nicht. Warum? Weil sie diese Konsequenzen gefürchtet haben, weil sie nicht ausgeschlossen werden sein sollten, weil sie ihren Beruf nicht verlieren wollten, weil sie ihre Stellung in der Gesellschaft nicht verlieren wollten, weil sie nicht in Schwierigkeiten, in Probleme geraten wollten. So blieben sie da stehen, denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Interessant, auch in Johannes 19 lesen wir von einem heimlichen Jünger von Jesus. Dort heißt es Johannes 19, Vers 38. Danach aber bat Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, aber ein Geheimer, aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Eine sehr interessante Person und Figur. Ich will behaupten, dass er nicht auf Dauer bleiben konnte. Ein geheimer Jünger aus Furcht vor den Juden. Es wird eben das eine oder das andere passieren. Entweder gehört er wirklich zu denen, die Jesus nachfolgen, und es wird nicht geheim bleiben können. Oder aber er ist einer von diesen anderen, von diesen Sympathisanten, will ich mal sagen, die aber, wenn es hart auf hart kommt, dann sagen, nee, das geht mir zu weit, ich bin raus. Erinnert euch an den vierfachen Acker, diejenigen, die es mit Freude aufnehmen. Dann kommt aber Verfolgung. Dann sagen sie, ohne mich geht's weiter. Tschüss. Die sich nicht zu Christus bekennen. Die nicht bereit sind, das mitzugehen. Und unser Text sagt uns ganz klar, ihr Lieben, Jesus führt keine dauerhaft heimlichen Beziehungen. Das macht Jesus nicht. Er sagt, entweder liebst du mich, dann liebst du mich vor allem. Oder du liebst mich nicht. Dann mach es publik. Jesus führt keine heimlichen Beziehungen. Das macht Jesus nicht. Er sagt das hier ganz klar. Aber bei Petrus haben wir etwas anderes, ihr Lieben. Bei Petrus ist er derjenige, der sagt, boah, ich finde Jesus irgendwie nachfolgen ganz cool, aber es darf mich nichts kosten. Nein, oder? Er hat Jesus geliebt, er hat Jesus nachgefolgt, er hat Jesus bekannt. Aber es gab Situationen in seinem Leben, wo er trotzdem gefallen ist. Und ich glaube, damit können sich viele von uns identifizieren, die ein Bekenntnis abgelegt haben zu Jesus, die ihn wirklich von Herzen lieb haben, die aber auch von ihren Situationen, in ihrem Leben von Situationen wissen, wo sie versagt haben. Da möchte ich euch Mut machen, dass Jesus in so einem Fall einen Petrus zurückführt, ihn zur Buße führt. Aber diejenigen, die einfach Sympathisanten sind, die einfach mitlaufen, solange es bequem ist, die müssen es umso dringender hören. Jesus wird sie verleugnen. Und sagen, den kenne ich nicht. Erinnert euch wahrscheinlich, oder? Matthäus 7. Da hat Jesus ganz ähnlich geredet. Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, versteht ihr? Dann sind wir vor den Engeln, vor dem Vater. Wie viele werden dann gut Freund sein wollen mit Jesus auf einmal? Wie viele werden dann sagen, oh Jesus, hey, wir sind auch mal begegnet. Viele werden dann versuchen, eine gute Beziehung zu Jesus vorzutäuschen oder an den Haaren herbeizuziehen. Schaut doch, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, deinen Dämonen ausgetrieben, deinem Namen viele Wunderwerke getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Deswegen wollen wir sowohl den Trost aus diesem Text mitnehmen, als auch die Ermahnung an die, die mitlaufen, die dabei sind, aber die nicht wirklich eine Beziehung zu Jesus führen und die nicht wirklich ein Bekenntnis zu ihm äußern mögen. Echter Glaube kann nicht verborgen bleiben. Römer 10. Erinnere ich euch. Römer 10. Vers 8. Sondern was sagt die Schrift? Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund, in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und mit deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Das gehört zusammen von der Schrift her. Ein Glaube, der Jesus wirklich lieb hat. Ein Glaube, der überführt ist. Ein Glaube, der von der Liebe Jesu erfasst ist, der wird nicht permanent und immer schweigen können. Vielleicht wird es eine Weile versuchen zu unterdrücken. Aber irgendwann, entweder betrügt man sich selbst über viele Jahre und hat nur irgendwas für sympathische Gefühle für Jesus, oder aber der Geist wirkt in dem Herzen und es wird aufbrechen. Es kann nicht verborgen bleiben. Und letztendlich, ihr Lieben, bei all dem geht es wieder um die Frage, oder, wen fürchten wir? Wir hatten uns so damit befasst, Matthäus 10, wen fürchten wir? Fürchtet euch nicht, müssen wir wieder hören, das Gleiche. Fürchtet euch nicht, was können sie denn tun? Warum wollen wir nicht Jesus bekennen? Warum denn nicht? Ja, was wollen sie denn tun? Sie können euch doch maximal umbringen. Haben wir alles durch. Ich möchte euch bitten, ihr Lieben, lasst uns die Liebe, die Gnade, das Erbarmen Gottes vor Augen führen, vor Augen halten. Das, was wir letztes Mal gelesen haben. Wir, die wir total unwert sind, die allein durch Gnade so viel mehr geachtet werden als die Spatzen. Für die Jesus gekommen ist, für die er sich nicht schämt. Sollen wir uns für ihn schämen? Nein, ihr Lieben, nein. Nein. Ich möchte euch ermutigen, lasst uns ihn freimütig bekennen. Im Psalm 57 hatten wir es eingangs gelesen. Vor den Völkern wollen wir seinen Namen bekennen. Ich schlage es nicht noch einmal auf. Mit Römer 1. Lasst uns abschließen. Mit Römer 1. Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, dem Juden zuerst, als auch dem Griechen. Lasst uns ins Gebet gehen. Lasst uns bitten, dass Gott unsere Herzen erfüllt. Mit seinem Evangelium, mit seiner Liebe, mit seiner Gnade. Und das Bekennen wird folgen. Mit Versagen, mit Fallen, mit Aufstehen, mit Buße. Und diejenigen, die meinen, aus dem Glauben und aus der Welt alles mitnehmen zu können, ohne sich zu Christus zu bekennen. Sie mögen die Worte Jesu ernst nehmen. Lasst uns beten.